fast 30.000 zahlende Mitglieder und mehr als 5 Millionen Euro Mitgliedsbeiträge. Das ist doch mal eine Hausnummer. Allerdings geht es nicht um einen normalen Golfclub, sondern um die VCG, die Vereinigung Clubfreier Golfspieler in Deutschland. In dieser Episode von Clubhouse Talks ist mein Gesprächspartner Marco Päcke, der die VCG leitet. Wir sprechen darüber, wer eigentlich die Zielgruppe ist, wie sich Golf in Deutschland entwickelt und warum der deutsche Profisport gefährdet wird.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golfinsidern.
Heute ist Marco Päcke zu Gast. Marco ist seit 2007 Geschäftsführer der VCG, der Vereinigung Clubfreier Golfspieler im DGV und hat rund 30 Jahre Erfahrung im Golfbusiness. Schön, dass du dabei bist. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Kontakt mit dem Golfsport?
Hallo Timo, ja, das ist, daran kann ich mich erinnern. Es war tatsächlich in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Wisconsin, ganz genau gesehen. Da hat man mir am T1 eines Country Clubs einen Ball und einen Schläger in die Hand gedrückt und ich hatte vorher weder das eine noch das andere jemals an der Hand. Und das war 1989 und da habe ich dann meinen ersten Ball geschlagen oder versucht zu schlagen. Und von dem Moment an war ich Golfer.
Ah, schön. In Deutschland war das ja dann noch kein großer Sport, oder? Also Amerika war wahrscheinlich deutlich früher dran.
Ja, vor allen Dingen 1989. Ich komme aus Berlin. Das war genau die Zeit des Mauerfalls. Da gab es halt in Berlin zwei Golfplätze, Wannsee und Gatow. Und da war nicht dran zu denken, dass, also als ich dann nämlich wieder zurückkam, habe ich so gedacht, Mensch, super, jetzt musst du mal zu Hause golfen. Aber das hat nicht so geklappt. Also da bin ich nicht reingekommen.
Wann ging es dann in Deutschland richtig los?
Ich habe mir dann ich weiß gar nicht, ob es damals schon den Begriff Fernmitgliedschaft gab, aber ich habe eine Mitgliedschaft abgeschlossen als Student im Golfclub Glücksburg bei Flensburg, weil Freunde da ein Ferienhaus hatten und wir da relativ regelmäßig waren und die haben uns freundlicherweise aufgenommen für, ich glaube, 400 D-Mark und dann sind wir ganz oft dahin gefahren und haben dann halt immer da Golf gespielt.
Du leitest ja seit 2007 die VCG. Was war damals die Ausgangssituation und wie hat sich die Organisation seither verändert?
Also die VCG wurde ja 1993 ihren Betrieb aufgenommen. Fast genau die Zeit, wo ich selber auch mit dem Golfen begonnen habe, fällt mir gerade auf. 2007 bin ich dazu gestoßen. Da hatte die VCG sich schon ziemlich verändert gegenüber den ersten Gründungsjahren. Am Anfang war die VCG ja mehr so eine Organisation, um Menschen erstmalig Zugang zum Thema Golf zu geben. Das Probieren und Ausprobieren und Schaffen von Trainingsmöglichkeiten, das waren zum Beispiel Dinge, die auch heute noch in der Satzung stehen. Über die Jahre ist das Angebot auf den Golfanlagen natürlich viel größer geworden oder es sind schlicht auch mehr Golfanlagen hinzugekommen, die genau das Gleiche bieten, das Probieren und Ausprobieren, sodass die VCG an der Stelle eigentlich gar nicht mehr notwendig war und sich dann mehr in eine Richtung entwickelt hat für Einsteiger, innen für Gelegenheitsgolferinnen und Golfer oder auch für Leute, die schon länger golfen und sagen, ich spiele halt auf sehr unterschiedlichen Anlagen. Also für mich ist eine Clubmitgliedschaft eigentlich gar nicht passend, weil ich halt viel unterwegs bin. Und so hat sich die VCG durchaus gewandelt und ist heute ja ein Sammelbecken von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in der lokalen Golfclubmitgliedschaft nicht oder vielleicht noch nicht das passende Angebot sehen.
Wenn ich richtig informiert bin, hattet ihr im vergangenen Jahr 2024 rund 29.000 Mitglieder. Wie viele Mitglieder sind es denn aktuell oder stimmt die Zahl?
Ja, die ist richtig. Zum 31.12.24 hatten wir 29.900 Mitglieder. Exakt, also ganz glatt. Erstmal eine glatte Zahl. Tatsächlich, man kann jeden Tag reingucken und wird immer wieder eine andere Zahl entdecken. Bei uns ist das immer so eine Wellenbewegung. Zum 1. Januar verlieren wir dann sehr viele Mitglieder. Bei uns treten immer so zwischen 10% und 12% der Mitglieder aus. Ein Großteil davon übrigens, um Mitglied in einem lokalen Golfclub zu werden. Das sind also die Austritte, über die wir uns besonders freuen. Sind, glaube ich, auch der einzige Verein, der sich freut, wenn er Mitglieder verliert. Also eine gewisse Besonderheit bei uns. Genau. Und insofern sackt die Zahl dann immer ab zum 1. Januar und wird dann durch Neuantritte über die Saison wieder aufgebaut und dann guckt man halt, wie man am 31.12. wieder dasteht. In den letzten Jahren sind wir gewachsen, ja, und mal gucken, wie es jetzt im Jahr 25 sich entwickeln wird.
Und der Beitrag pro Kalenderjahr beträgt rund 200 Euro. Daher sollten die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen sicherlich über 5 Millionen Euro pro Jahr liegen. Wie werden die Einnahmen eigentlich verwendet?
Ja, das stimmt. Also erstmal der Mitgliedsbeitrag ist 195 Euro im Jahr. Man kann ihn auch seit ein paar Jahren jetzt monatlich zahlen, also 16,90 kann man sich abbuchen lassen. Wir haben auch ein paar Kinder und Studenten bei uns, die haben einen ermäßigten Beitrag. Aber im Schnitt ist das richtig. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr 5,1 Millionen Euro Beitragsaufkommen. Und gut, da gibt es erstmal so die ganz normalen Aufwendungen wie Personal und Miete. Also wir sind zum Beispiel 16, derzeit 16 festangestellte Leute in Wiesbaden. Wir müssen unsere Beiträge an den Deutschen Golfverband zahlen, wie jeder andere Golfclub für seine Mitglieder auch. Wir unterstützen die Landesgolfverbände und am Ende des Jahres bleibt in der Regel ein Überschuss übrig. Der war jetzt in den letzten Jahren, lag ja immer so bei 1,8 Millionen Euro im Durchschnitt. Und diese 1,8 Millionen Euro nutzen wir, um damit den Golfsport in Deutschland zu fördern. Also da suchen wir uns also immer Projekte aus, von denen wir glauben, dass sie einen Impuls für die Entwicklung von Golf in Deutschland leisten können. Und genau, und das ist eigentlich dann so unser Hauptverwendungszweck.
Gehört da auch zum Beispiel Sponsoring dazu? Ich habe ja gesehen, ihr seid Presenting Sponsor der German Challenge im Wittelsbacher Golfclub. Das sieht dann so aus, dass der Titel genannt wird, Powered by VCG. Ist das dann Teil der Einnahmen, die darauf verwendet werden,
Ja,
oder?
absolut, absolut. Also wir haben, wenn man in die Vergangenheit schaut, die Förderprojekte, jetzt mal als grobe Überschrift, die haben sich halt schon stark verändert. Und ein Thema, das im Moment bei uns wirklich eine große Aufmerksamkeit hat, ist das Thema Profigolf-Unterstützung. Das sind also bei den Herren die Challenge Tour in Form der German Challenge, powered by VCG im Wittelsbacher Golfclub. Und für die Damen ist es halt auf der Ladies European Tour sind es die Amundi German Masters, oder was ist es das Amundi German Masters, powered by VCG. Und genau, und da geht auch einiges an Geld hin, und das auch da gut aufgehoben, glauben wir, weil wir Spielmöglichkeiten für unsere deutschen Professionals benötigen, und daran natürlich einige Erwartungen geknüpft sind. Und genau, deswegen ist das im Moment ein Förderprojekt, das übrigens auch viel Spaß macht, muss man auch mal sagen. Und das, glaube ich, auch eine ganz gute Wirkung erzielt.
Ist die Idee dann, dass dann Golfer auf euch aufmerksam werden bei diesen Turnieren, indem ihr praktisch den Public Space dort benutzt und auch für die VCG werbt? Oder geht es vor allem um die Profis, dass die eben Startplätze erhalten?
Also da bin ich dir wirklich dankbar für diese Frage, weil dieser Aspekt, ob die VCG da jetzt eine große Sichtbarkeit bekommt oder praktisch für sich werben kann, spielt eine wirklich extrem nachgelagerte Rolle. Hier sind wir wirklich mehr unterwegs in dem Bereich Förderung des Golfsports. Das heißt, das Thema ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Golfverband entstanden und an uns herangetragen worden. Und da spielen sportfachliche Themen eine viel, viel größere Rolle. Man muss sagen, die beiden Turniere, Damen und Herren, unterscheiden sich von der Struktur stark. Bei der Challenge Tour vielleicht nur der Aspekt, habe ich auch alles erst gelernt in den letzten Jahren, wenn du ein Challenge-Tour-Turnier selber organisierst, dann bekommst du 50 Startplätze zugesprochen. Ja, also du musst ja das Preisgeld stellen und, und. Und diese 50 Startplätze kannst du quasi freihändig vergeben an Professionals. Da denkt man natürlich dann zuerst an seine deutschen Nachwuchsprofessionals, die noch keine Startberechtigung auf der Challenge-Tour haben. Jetzt müssen wir aber nicht 50 Professionals zu unserem einen Turnier einladen, sondern wir suchen gemeinsam mit der PGA of Germany und dem Bundestrainer Herren die Spieler heraus, die Professionals heraus, die eine Perspektive haben und die einfach Spielpraxis auf der Challenge Tour insgesamt benötigen. Und dann fangen wir an, beziehungsweise die PGA macht das sehr kompetent, Startplätze mit anderen Turnierveranstaltern zu tauschen. Das heißt, wir tauschen zum Beispiel drei Plätze in unserem Turnier mit Schweden. Und dann laden wir drei Schweden ein, die kennen wir gar nicht, ja, und die werden uns einfach benannt, die laden wir dann ein. Und dafür benennen wir den Schweden, nur bei diesem Beispiel zu bleiben, drei deutsche Spieler, die dann dort mitspielen. Und so können wir halt eben unseren Nachwuchspros durch die Durchführung dieses einen Turniers Spielmöglichkeiten auf teilweise bis zu 6, 7, 8 Turnieren verschaffen. Gut spielen müssen sie dann noch selber, das können wir nicht machen. Und wenn Sie das schaffen, dann können Sie vielleicht eine eigene Kategorie auf der Challenge Tour sich erspielen. Oder wie wir halt gleich im ersten Jahr, das war natürlich, da kam alles zusammen mit Matti Schmid, der durch die vielen Einladungen sich sogar in die Top 20 gespielt hatte, und dann am Ende auch seine Karte gleich für die DP World Tour erspielt hat.
Warum ist das Thema nicht bei der beim DGV direkt angehängt?
Der Deutsche Golfverband ist ein Amateurverband und ein Amateurverband darf nach meinem Verständnis, da bin ich jetzt aber auch nicht der tiefgehende Steuerrechtsexperte, darf, glaube ich, aus seinen Mitgliedsbeiträgen gar keine Profi- oder gar keine Berufsgolfveranstaltung unterstützen. Wie gut, dass man da eine VCG hat, die tatsächlich, wir sind nicht gemeinnützig, und wir haben die finanziellen Möglichkeiten, die dann in Absprache mit uns, mit dem DGV, dazu in der Lage ist, so etwas zu unterstützen und damit dem Golfsport ja insgesamt zu dienen.
Macht Sinn, danke für die Erklärung. Ganz interessant in dem Zusammenhang, welche Mittel nutzt ihr dann, um Nicht- oder Neugolfer auf euch aufmerksam zu machen? Weil du sagst ja jetzt bei einem Turnier wie Wittelsbacher, da sind dann wahrscheinlich mehr die schon sehr Golfinteressierten auch als Zuschauer dabei. Die sind dann oft schon Clubmitglieder. Insofern ist das ja gar nicht so ein Sichtbarkeitsthema. Wie kommt ihr an Neumitglieder?
Ich sage mal, das ist natürlich wirklich eine ganz andere Disziplin. Wir haben bei uns eine Abteilung Marketing und Kommunikation. Da sind drei, manchmal sogar vier Damen und Herren tätig. Und letzten Endes, die VCG findest du natürlich ganz oder fast ausschließlich im Netz. Wir haben keinen Platz, wir haben kein Outlet. Du kannst nirgendwo hinkommen und uns kennenlernen und einen Vertrag bei uns oder einen Mitgliedschaftsantrag dir geben lassen. Deswegen sind wir eben ganz stark im Internet vertreten und machen dort auf uns aufmerksam und versuchen kurz und knapp zu erklären, was die Vorzüge einer VCG-Mitgliedschaft sein können. Und ja, offensichtlich funktioniert das ganz gut, weil doch wirklich viele immer wieder den Weg in die VCG finden. Das sind immer noch ganz überwiegend Neulinge, also Leute, die gerade erst aktuell ihre Platzreife gemacht haben. Wir sehen das ja immer, wenn ein Aufnahmeantrag eingeht, dann muss man ja, wenn man auf seinem Clubausweis oder auf seinem VCG-Ausweis in dem Fall auch ein Handicap eingetragen haben möchte oder ein Handicap-Index, da muss man ja Nachweis erbringen. Und das sehen wir dann immer, was da so eingereicht wird. Und das sind halt immer noch ganz überwiegend platzreife Urkunden. Und da sieht man auch, wann die gemacht wurden. Und die sind immer recht aktuell. Zum Beispiel jetzt nach den Sommerferien, das ist auch so ein Klassiker. Da kommen immer ganz viele mit aktuellen Platzreifen, die also jetzt im Sommer irgendwo die gemacht haben und die sich dann für ihren ersten Schritt ins organisierte Golf quasi entscheiden. Und in dem Moment, wo man sich mit so einer Frage befasst, da muss man natürlich präsent sein. Deswegen machen wir recht erfolgreich Online-Marketing, sind auf verschiedenen Plattformen vertreten und versuchen da halt uns Sichtbarkeit zu verschaffen.
Helfen euch die Clubs auch dabei, beziehungsweise an die Golflehrer? Oder ist das so ein geschlossener Kreis, dass die natürlich die, sag mal, Neukunden konvertieren wollen und direkt in den eigenen Club ziehen möchten?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben ja in Deutschland 700, weiß nicht, 20, 30 Golfanlagen und da ist tatsächlich jede irgendwie anders. Also ich erinnere mich noch, als ich, lustigerweise hat er vorhin erzählt, wie ich in Berlin früher angefangen habe, im Berliner Golfclub Gatow, wo ich damals keine Möglichkeiten hatte, Mitglied zu werden. Da bin ich ja dann irgendwann Geschäftsführer geworden, was ja, für mich eine ganz lustige, schöne Geschichte war, auch in meiner Heimatstadt arbeiten zu dürfen. Und da war es tatsächlich so, dass die Trainer damals, wenn jemand einen Platzreifekurs absolviert hatte, dass die Trainer tatsächlich so beraten haben und schon relativ klar gesehen haben, okay, der oder die kommt für uns, für den Golfclub Gatow jetzt konkret, in Frage, wohnt gleich in der Nähe, also kennt hier schon Leute im Club, also da war es relativ naheliegend oder man hat schon gesehen, wer ist jetzt für den Club interessant und wer ist nur so, ist mal sporadisch dazugekommen, ist vielleicht ein bisschen durch Zufall auch reingestolpert, ist sich noch nicht so sicher, ob Golf nun wirklich das Richtige für ihn oder sie ist. Und da wurde dann auch konkret die VCG empfohlen. Die hatten auch immer Flyer von der VCG da. Wie gesagt, das war zu Zeiten, da hatte ich mit der VCG eigentlich noch gar nichts zu tun.
Gibt es eigentlich Daten, wie viele Runden ein Mitglied bei euch im Schnitt spielt und was dann pro Saison fürs Golfspielen auch ausgegeben wird von den VCGlern?
Das ist ein Thema, was uns natürlich wirklich sehr, sehr, sehr interessiert. Es gibt noch nicht die Möglichkeit, das jetzt wirklich lückenlos zu erheben. Ist ja klar, wenn ein Mitglied von uns jetzt in diesem Moment in, weiß nicht, Düsseldorf 50 € zahlt für eine Neunlochrunde und die spielt, dann kriegen wir das ja gar nicht mit. Also es gibt ja keine elektronische Übertragung. Manche glauben das. Ja, manche Mitglieder, die bei uns austreten, sagen, sie sehen ja, dass ich die letzten 3 Jahre überhaupt nicht mehr Golf gespielt habe. Und dann müssen wir mal schmunzeln und sagen, nee, das sehen wir natürlich nicht. Also wie sollen wir das gesehen haben? Deswegen müssen wir tatsächlich über Befragungen arbeiten, weil wir an diesen Daten wirklich sehr, sehr interessiert sind. Das haben wir auch gerade unlängst wieder getan und haben da eine stabile Spielhäufigkeit von, jetzt aus dem Kopf heraus, 15 Mal pro Jahr als Durchschnittswert. Ja, also 15 Golfspielereignisse, wie es bei uns so verkopft immer heißt, wovon 60% 9-Löcher-Runden sind und 40% 18-Löcher-Runden. Und das Ganze übrigens ganz überwiegend unterhalb der Woche. Ja, also wir fragen immer auch, wann geht ihr denn spielen? Und tatsächlich ist die am häufigsten gespielte VCG-Mitgliederrunde ist eine 9-Löcher-Werktagsrunde.
Ja, spannend. Mhm. Und die klassischen Golfclub-Mitglieder in Deutschland sind ja eher im Seniorenalter, hat man ja auch mal an der DGV-Kampagne gesehen, die sich dann doch an die etwas rüstigere Generation gewendet hat. Wie alt sind die VCGler im Schnitt?
Tatsächlich, das Durchschnittsalter ist geringer als bei den DGV-Golferinnen und Golfern. Mit Durchschnittswerten ist es bei Alter immer so eine Sache, ja, weil du kannst halt eben auch ein Durchschnittsalter von 40 haben, wenn du halt eben ganz viele 10-Jährige und ganz viele, was weiß ich, 70-Jährige hast, aber hast nicht einen einzigen 40-Jährigen. Deswegen gucken wir da immer mehr auf den Median, also praktisch auf den in der Mitte liegenden Wert. Und auch da scheint es so zu sein, dass die VCGler irgendwo so um die 10 Jahre jünger sind als die Golferinnen und Golfer, die sich für eine lokale Clubmitgliedschaft entschieden haben.
Aber insgesamt dann immer noch relativ alt, oder? Also ich habe ein, zwei Mal Statistiken gesehen, wo dann immer die 60 plus ist die größte Gruppe der Golfer in Deutschland.
Also wenn wir von jung reden, meinen wir 50 plus minus. Also die, und da andere Nationen lachen da. Nein, aber tatsächlich bei uns ist so das am häufigsten vertretene Lebensalter liegt zwischen 45 und 55.
Ja, macht Sinn. Irgendeine Idee für die, ich weiß, in Clubs sind die sehr beliebt, die 30-Jährigen, weil man, oder 30- bis 40-Jährigen, weil man sagt, die stehen halt mitten im Leben und wenn die jetzt Mitglied werden, dann bleiben die natürlich lang, dann kommen Kinder, dann kommt auch vielleicht der finanzielle Erfolg. Ich habe noch keine wirklich gute Lösung gehört. Es gibt ja immer diese Business-Tarife, wo man dann versucht, die Leute anzusprechen mit vielleicht einer Mitgliedschaft, die so 30-40% günstiger ist. Aber großes Problem, diese Leute haben immer noch keine Zeit und haben, wenn, am Wochenende Zeit. Dort spielen natürlich alle mit Startzeiten. Das heißt, es ist schwierig, eine Startzeit zu bekommen. Man ist so ein bisschen Mitglied zweiter Klasse, obwohl man ja eigentlich die Zielgruppe sein sollte.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Also das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich kann dazu wenig beitragen. Ehrlicherweise, manchmal reizt es mich, ich bin ja nun schon sehr, sehr lange bei der VCG, manchmal reizt es mich wieder gedanklich, mich so in eine einzelne, konkrete Golfanlage einzudenken. Ich war zum Beispiel gerade gestern meinen Kolleginnen und Kollegen auf einer Golfanlage für unseren jährlichen Betriebsausflug. Wir haben mal wieder 9-Löcher Golf gespielt und da hat uns auch der Kollege dort mal so ein paar Einblicke gewährt. Und das war lehrbuchmäßig. Also wir waren alle so begeistert zu sehen, wie der Kollege mit wirklich tollen Ideen, mit Events, mit Angeboten, mit einfach auch einer persönlichen, herzlichen Art im Büro zum Beispiel. Ich will nicht sagen, dass er völlig sorgenfrei unterwegs war, aber viele, viele Sorgen, die wir sonst von anderen Golfanlagen hören, haben wir da nicht gehört. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich dachte, es hängt eben so viel an den Menschen, die auch eine Golfanlage ausmachen. Es war auch da eine reine Betreibergesellschaft, den man ja oft völlig fälschlicherweise nachsagt, ja, die sind ja nur am Geld interessiert. Es ist ein ganz tolles Familienunternehmen, wo man echt was lernen kann, wenn man mal zuhört. Also ich glaube, es gibt immer gute Ideen und wahrscheinlich, wenn ich heute noch auf einer Golfanlage arbeiten würde, würde ich so machen wie in der Vergangenheit auch und mich viel mit einfach Kolleginnen und Kollegen austauschen aus anderen Clubs, immer wieder versuchen zu hören, was macht ihr, was hat funktioniert, was hat bei euch nicht funktioniert und den eigenen individuellen Weg da suchen. Und ich glaube, jede Golfanlage kann wirtschaftlich betrieben werden. Das können mal Leute um die 30, 40 sein, muss es aber nicht. Ja, also es gibt da wirklich nicht den goldenen Weg.
Ich höre so ein bisschen raus, also du sagst, Clubs müssen eigentlich mehr an der Zusammenarbeit interessiert sein, untereinander auch. Mir kommt es immer so vor, dass das eher so ein Feindbild aufgemacht wird. Beim Nachbarclub sind die Grüns nicht gut, die haben mehr Probleme im Management, die Gastro ist nicht auf der Höhe. Was sind aus deiner Sicht denn die größten Herausforderungen in der Golfbranche? Sind es vielleicht dann auch ein bisschen die Führungspersonen in den Clubs?
Also wir sitzen ja in Wiesbaden ganz dicht auch mit dem Deutschen Golfverband und der Deutschen Golfsport GmbH, DGS zusammen. Und dadurch haben wir es natürlich oft mit Themen zu tun, die so eher global sind. Ja, dass man sich die Marktentwicklung anguckt und sieht, wie viele organisierte Golferinnen und Golfer haben wir jetzt? Wie viel hatten wir letztes Jahr? Wie viel hatten wir vor 10 Jahren? wo wird die Entwicklung wohl hingehen? Und wenn man dann auf Club-Ebene runtergeht, dann sieht man ganz oft ein anderes Bild, ja, dass zum Beispiel ein Golfclub, wenn ein einzelner Golfclub an Neumitgliedergewinnung denkt und sagt, ich brauche mehr Leute bei mir, die hier dauerhaft angedockt sind und einen Jahresbeitrag zahlen, dann ist diesem Golfclub natürlich erstmal egal, ob er sich aus dem Nachbarclub bestehende Mitglieder holt und die, ich sag mal, hart abwirbt, und dann wandern 40 von Golfclub A nach Golfclub B in meinen Club, und der Golfclub B ist happy, aber der Golfclub A ist unglücklich. Wir in Wiesbaden merken das gar nicht, weil die Leute verschieben einfach nur, es ist ein Verschiebebahnhof, ja, der zwischen den Clubs stattfindet. Das heißt, dadurch kommt nicht eine Golferin, ein Golfer mehr ins System rein. Ich würde mir, und ich glaube, das spreche ich für viele, wünschen, dass man bei der Neumitgliedergewinnung viel mehr in die Richtung denkt, wie kann ich Menschen, die im Moment noch außerhalb unseres Systems Golf stehen, wie kann ich die reinholen? Also wie kann ich Menschen, die heute noch nicht golfen, ausbilden, zu Golferinnen und Golfern machen, hoffen, dass die dann bei mir bleiben oder meinetwegen auch im Nachbarclub oder meinetwegen auch in der VCG oder sonst wo. Hauptsache, sie sind im System Golf drin. Und darauf würde ich den Blick lenken. Ich würde persönlich, wenn ich in einem Golfclub Verantwortung tragen würde, würde ich nicht auf den Quick Win aus sein und gucken, wie ich mit einem guten Angebot die Nachbarmitglieder abwerben kann. Weil das würde mir der Golfclub, der Nachbargolfclub ein Jahr später wieder heimzahlen mit einem noch besseren Angebot und sich die dann wieder zurückholen oder andere zurückholen. Und das Ganze führt nur zu Preisverfall. Ich würde gucken, dass ich halt einfach mehr Leute reinhole. Und da wäre es mir am Anfang erstmal egal, ob es ein Vollmitglied ist, was wir uns natürlich alle wünschen, oder ob es halt nur jemand ist, der nicht fünfmal im Jahr auf eine Range kommt und ein paar 2-Euro-Stücke in die Ballmaschine wirft. Und wenn aus dieser Person nicht mehr rauszuholen ist im Moment, dann ist es halt so. Aber dann habe ich zumindest ein paar 2-Euro-Stücke aus der Person rausgeholt. Ja, die Spannweite ist da breit, und ich würde da ein bisschen mehr in Richtung Nicht-Golfende denken und weniger immer in Richtung Vollmitglieder ad hoc gewinnen.
Schön erklärt auf jeden Fall. Was hältst du von Modellen wie Urban Sports Club oder Wellpass, die ja in Deutschland sehr erfolgreich sind? Die gehen jetzt immer in den Fitnessbereich, Yoga, oft so Individualsportarten, wo ja Golf auch ganz gut reinpasst. Ich weiß sogar, bei Urban gibt es ab und an Driving Ranges, wo man dann kostenlos zumindest dort üben kann. Ich finde, ihr seid mit der VCG ja fast schon in so einem Modell, außer dass man natürlich noch individuell dann leider ein relativ hohes Greenfee zahlt. Aber von der Idee ist es ja als Golfer phänomenal, eine Mitgliedschaft zu haben und eine freie Auswahl an Plätzen, auf denen man spielen könnte.
Das könnte für eine gewisse Zielgruppe interessant sein. Der Markt regelt alles. Daseinsberechtigung hat alles das, was funktioniert, finde ich. Und das, was nicht funktioniert, verschwindet wieder. Das sehen wir auch immer wieder, weiß nicht, wenn ich zum Beispiel an Indoor-Anlagen denke, wo im Moment ein richtiger Boom geradezu zu verzeichnen ist. Aber wenn ich überlege, wie viele Indoor-Anlagen ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, die mittlerweile weg sind, da hätte ich auch nicht, also ja, da hat es auch der Markt geregelt, nicht widerfährt. Ich glaube auch, dass die Chancen heute besser sind für Indoor-Golf übrigens, weil das Angebot einfach ist auch einfach angenehmer. Ja. Es ist wirklich in der Regel super gemacht, es ist gemütlich, die Simulatoren sind halt tausendmal moderner als noch vor 10, 15 Jahren, wo irgendwelche Dias eingeblendet wurden. Aber wie gesagt, am Ende regelt das alles der Markt. Und wenn Urban Sports Club da auch Golfangebote hat und Clubs sagen, da sind wir dabei, dann why not? Also viel hilft viel.
Ja, und du hattest ja auch global angesprochen, dass ihr eigentlich dann global die Zahlen euch anschaut. Siehst du Trends international, die auch für den deutschen Markt relevant sein könnten? Also ich denke mal, Vorreiter ist natürlich USA, aber auch, ich sag mal, die Verbreitung in Schweden ist ja eine ganz andere, oder in Irland. Irland ist es wahrscheinlich auch so eine Heritage-Angelegenheit, aber wenn man die Schweden betrachtet, die haben jetzt nicht einen längeren Sommer als wir in Deutschland. Die haben auch relativ hohe Pflegekosten, Arbeitgeberkosten. Wie schaffen die das?
Ja, mein Gott, wie oft ich mich schon gedanklich mit Schweden auseinandersetzen musste, obwohl ich glaube, bin ich doch, ich bin einmal in Schweden gewesen, aber nicht zum Golfen. Ja, das ist immer so ein Phänomen, was zitiert wird, auch USA. Da habe ich vielleicht einen etwas besseren Einblick als jetzt in Schweden. Boah, ich glaube, da muss man so viele Dinge in Rechnung stellen, wie zum Beispiel auch wirklich kulturelle. Also einfach kulturelle Unterschiede. Da würde ich fast vorziehen, mich nicht zu äußern zu wollen. Ja, ich konzentriere mich sehr, sehr stark auf die deutschen Gegebenheiten. Ich sehe tatsächlich in Teilen, dass Entwicklungen, die in den USA schon vor längerer Zeit stattgefunden haben, dass die dann auch mit einer gewissen Zeitverzögerung auch in Deutschland stattfinden. Ich möchte ein Beispiel nennen, nämlich, dass diejenigen, die sich für eine Clubmitgliedschaft entscheiden, in den USA ausnahmslos, möchte ich beinahe sagen, zu Leuten gehören, die ganz regelmäßig spielen. Ja, also die wirklich, die eine Mitgliedschaft gemacht haben oder eingegangen sind, weil die sagen, ich spiele so oft, das ist für mich gar keine Frage. Also ich zahle hier nicht jedes Mal Green Fee. Ich habe einmal mit einem Rentner in Florida gespielt. Ja, ich gefragt, und bist du Mitglied? Meinte er, ja, ich wohne hier genau gegenüber, spiele every day. Und er hat gesagt, hier, die Leute hier sind stupid enough, mir eine Mitgliedschaft für $900 zu verkaufen. Ja? Der Club ist stupid enough. Das fand ich so witzig, weil der natürlich gerechnet hat, ey, ich spiele hier 250 Runden, ich zahle $900, da kostet mich eine Runde 3 Euro. Und diesen Trend, den glaube ich auch hier in Deutschland zu erkennen, dass diejenigen, die Heavy-Users sind, in der Clubmitgliedschaft bleiben, verweilen und da sehr, sehr glücklich sind und auch einen relativ geringen Rundenpreis dadurch für sich letzten Endes einstellen. Ja, das ist praktisch, also so eine Mitgliedschaft ist eine der wenigen Dinge, wo ich mir meinen Mengenrabatt selber einstellen kann durch mein Nutzungsverhalten. Ja, ich zahle einmal 1.000 Euro. Ich hatte einmal ein Mitglied im Golfclub Rheinhessen. Der hat mir am Ende des Jahres gesagt, der hatte mal ein Buch geführt, der hat gesagt, Peke, ich habe dieses Jahr 250 Runden geschafft. Der hatte wirklich 4 Euro pro Runde aufgewendet. Und dann sagt man immer, der Greenfee-Spieler oder der VCGler ist der Billiggolfer. Ganz im Gegenteil, der zahlt 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro für eine Runde und hat dadurch aber natürlich die Flexibilität zu sagen, möchte ich heute oder möchte ich nicht. Und das ist, glaube ich, ein Trend, wie gesagt, der in den USA schon lange vollzogen ist, dass man halt für sich entscheidet, in welchem Angebot fühle ich mich wohl, welches Angebot passt zu mir. Und dass man eben in den Clubs ganz verstärkt Leute findet, die gerne ihren Jahresbeitrag zahlen, weil sie ganz häufig auf der Anlage sind. Und früher hast du halt eben auch in Deutschland viele gehabt, naja, gab halt nichts anderes, da musstest du da halt eben in den Club gehen und wenn du nur viermal gespielt hast, dann war es halt dein Pech, dann hat halt die Runde 250 gekostet. Aber ich glaube, da sortiert sich gerade etwas um.
Definitiv aus meiner Sicht. In dem Zusammenhang, was hältst du von Dynamic Pricing? Also gibt es in Amerika auch, dass das Greenfee kostet, sagen wir mal, $228 zur Primetime um 8:30 Uhr und 11:15 Uhr kostet plötzlich $69. Und der Hintergrund ist natürlich Angebot und Nachfrage. Und ehe man die Startzeit jetzt leer lässt, bietet man sie günstig an. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Also ich habe auch mich schon oft mit Leuten aus Clubs darüber unterhalten und es war eigentlich immer eingängig, ja, das wäre unfair gegenüber dem nächsten Kunden dann. Man kann ja nicht dem einen das für X und dem anderen für Y verkaufen. In jedem anderen Markt wird es gemacht. Warum im deutschen Golf nicht?
Ich glaube, dass dieses dynamische Preismodell, also ich glaube auch, dass es dahin gehen wird, insbesondere auch zu denen, dass halt dynamisiert wird an den Stellen, wo die Nachfrage besonders hoch ist. Es leuchtet mir nicht ein, warum am Sonntag zwischen 11 und 12 oder zwischen 10 und 12, sage ich mal, wo alle spielen wollen, dass man da das Greenfee nicht raufsetzt. Da würde man mit Sicherheit in der Lage sein, wenn man, sag mal, 90 Euro verlangt am Wochenende, für dieses Zeitfenster auch 120 zu verlangen. Es würden sich genug Leute finden, die es bezahlen würden. Wo es, glaube ich, schwierig wird, ist, wenn du zu Zeiten, die bekanntermaßen wenig nachgefragt sind. Also nehmen wir an, ein Golfclub hätte, ich sag mal, Dienstagvormittag eher vielleicht Flaute. Da macht es natürlich keinen Sinn, an einem Dienstagvormittag da dynamische Preise zu machen, weil dann weißt du halt, ja, da wird es immer billig. Und dann warte ich halt eben bis Dienstag 8 Uhr, buche mir das Ding für 25 Euro und also da würde man eher Geld vernichten. Insofern muss jeder Golfclub für sich alleine auch gucken. Erstens, kann ich es technisch umsetzen? Und zweitens, an welchen Stellen laufe ich Gefahr, mir Umsatz eher zu zerschießen? Und an welchen Stellen könnte ich vielleicht tatsächlich noch eine Mark mehr machen, weil die Startzeit so begehrt ist, dass ich sie auch teurer verkaufen könnte? Bei der ganzen Rechnerei darf man ja auch wirklich eins nicht außer Acht lassen, denn es gibt ja auch so viele immaterielle Werte, die in einem Golfclub mit transportiert werden, die du halt in Geld nicht aufwiegen kannst. Wie zum Beispiel, ich kann früher Startzeiten buchen als Gäste, ich werde zu Clubveranstaltungen eingeladen, ich treffe da meine Freunde, ich kann an Clubmeisterschaften teilnehmen und so weiter. Das sind halt natürlich alles Sachen, die man auch mit in Rechnung stellen sollte, wenn man sich mit dem Thema Clubgolf zum Beispiel befasst.
Findest du dann generell, dass das Golf bezahlbar ist? Also ich finde ja euer 200 Euro im Jahr oder 195 bei der VCG sehr preisbewusst, ein tolles Angebot. Ich finde aber die Greenfee-Kosten dann wieder sehr, sehr hoch. Also ich als klassisches Mitglied seit über 30 Jahren, ich zahle auch dann pro Runde 30, 40 Euro, weil ich einfach relativ viele spiele. Als VCGler, wenn ich dann höre, ich im Schnitt bis zu 15 Golfereignisse, sagen wir mal dann 7, 8 Runden im Jahr, und dann zahle ich aber für diese Runde dann doch irgendwie 80, 90 Euro, wenn es eine volle 18-Loch-Runde ist, dann ist es ja ganz schön viel Geld für einmal Golf spielen.
Auf jeden Fall. Wenn es aber um die Frage geht, ist Golf teuer oder nicht? Ja, dann ist sich ja die nicht golfende Bevölkerung einig und sagt, ja, Golfen ist teuer. Dass man, wenn man dieselbe Frage stellt beim Thema Bowling, ist Bowling teuer oder nicht? Dann fangen die Leute an nachzudenken und sagen, naja, kommt drauf an, wie oft ich es mache. Und dann sage ich, ah, genau, genauso ist es nämlich beim Golfen auch. Wenn ich halt eben nur einmal im Jahr golfen gehe, dann reichen mir 195 für die VCG und, weiß ich nicht, 75 Euro Greenfee. Dann habe ich halt für 260 Euro in Summe Golf gespielt. Ja, zwar nur einmal. Wir Golfer wissen, das ist dann eine Menge Geld für einmal Golfen. Aber da wird ja wohl keiner ernsthaft sagen können, oh, das ist aber unbezahlbar und teuer, Golfen. Das heißt, die Frage, ob Golf teuer ist oder ein Sportart teuer ist oder nicht, hängt einfach von der Intensität der Ausübung ab und auch natürlich von der Frage, welche Qualität suche ich. Weil es gibt ja schon auch wirklich erhebliche Unterschiede. Und ich kann auf einem öffentlichen Neunlöcherplatz kann ich für 35 Euro spielen. Ich kann aber halt eben auch auf einem High-End-Clubplatz für 120 am Wochenende spielen. Und da muss ich mir halt eben raussuchen, was darf es denn sein? Deswegen freue ich mich wirklich über jede einfache Golfanlage, die es gibt, wo die Platzpflege einfach nur, wo nur das Nötigste gemacht wird. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, uns fehlen sogar wirklich Golfplätze, wie zum Beispiel in den USA, wo du einen städtischen Municipal Course hast, wo du halt für wirklich eine Handvoll Dollar, im wahrsten Sinne des Wortes, auf eine schiefe Fahne spielst mit Bermuda-Gras, wo das Loch das letzte Mal in der letzten Saison mal umgesetzt wurde. Und du kannst für 20 Dollar da Golf spielen und es macht einfach Bock. Ja, du kriegst halt eben, was du für 20 Dollar zahlst und kannst auch ein paar Türen weiterfahren, dann zahlst du 250 Dollar. Du hast da viel mehr Wahlmöglichkeiten. Die haben wir so nicht in Deutschland. Und ich glaube, gerade so diese ganz einfache Kategorie, die reicht am Anfang total.
Letzte Frage. Wenn du in 10 Jahren zurückblickst, was würdest du dir wünschen, was sich bis dahin im Golf verändert hat?
Ja, dann müsste ich ja schon fast in Rente sein. Das ist natürlich erstmal ein freudiges Ereignis an sich. Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich ein paar einfachere Golfanlagen noch dazu bekommen, beziehungsweise dass vielleicht auch Golfplätze ganz einfache, so wie eben beschriebene öffentliche Courses noch ergänzen, die wirklich einfach und günstig gepflegt werden und deswegen auch günstig angeboten werden können. Ja, und ich würde mir wünschen, dass wir auf dem Weg, den wir, finde ich, jetzt auch schon recht erfolgreich gehen, dass das Golf wirklich immer mehr zur Normalität wird. Ja, wir haben eine deutsche Silbermedaillengewinnerin bei den letzten Olympischen Spielen gehabt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass auch diese sportliche Komponente weiter sich so etabliert, dass genau das Golf einfach so wie im Moment eigentlich auch erkennbar als wirklich völlig normale Sportart oder Freizeitbetätigung zwischen vielen einfach gesehen wird. Und das gefällt mir gut. Und da ist schon eine Menge passiert und ich bin mir fast sicher, dass dieser Weg sich auch fortsetzen wird.
Sehr schönes Schlusswort. Dann danke für das Gespräch.
Timo, vielen Dank für das Gespräch.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.